ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast am liebsten mit Menschen, die mit einer ungeheuren Offenheit und Ehrlichkeit dir gegenüber sitzen, was wiederum dazu führt, dass sich ganz viele Türen öffnen. Und weil du so einen tollen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin dir gegenüber hast, darfst du auch durch alle hindurch. So wie bei meinem Gast in dieser Folge.
Talk mit Thies.
Es ist paradox, dass ich einen Großteil meines Lebens damit verbringe, Dinge zu tun, die ich mir selber nicht angucken würde. Wenn ich zum Beispiel auf einem Sofa sitze und nichts tue, was mir immer von Freundinnen oder Freunden irgendwie gesagt wird, du musst mal zur Ruhe kommen, setz dich einfach hin, mach mal nix. Ich habe ein schlechtes Gewissen. In dem Moment, wenn ich eine Stunde mich hinlege, habe ich das Gefühl, ich hätte jetzt auch was tun können. Aber natürlich ist das was, was ins Verderben führt. Ja? Aber trotzdem bin ich halt mit den Glaubenssätzen erzogen worden, Liebe durch Leistung. Und dann lachte sie mich schallend aus, eine Frau, die mich nicht kennt, wirklich respektlos ausgelacht. Und hat gemeint, wie alt willst du eigentlich noch werden? Und mit diesen ganzen Geschichten, die du dir selbst erzählst, abzuschließen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mein oder das Bedürfnis gehabt, mich selbst zu vergrößern, um sichtbar zu werden. Ich wollte was Besonderes sein und nicht normal sein.
Oliver Wnuk gehört zu den deutschen Schauspielern, die viele Menschen sofort wiedererkennen, auch wenn sie seinen Namen erst im zweiten Moment parat haben. Besonders bekannt wurde er als Ulf Steinke in der Serie Stromberg, als etwas naiver, gutmütiger Büroangestellter mit leichtem Chaosfaktor. Man kennt ihn auch als tollpatschigen Kommissar Feldmann in Nord-Nord-Mord. Wer sich mit Oliver Wnuk über das Leben unterhält, der wird merken, dass er ein sehr nachdenklicher Mensch ist. Er macht sich viele, viele Gedanken, auch zu viele Gedanken, wie wir aus seinem neuen Buch erfahren, denn er ist ja auch Autor. Er schreibt Romane, Theaterstücke, Filme, Kinderbücher, Kolumnen, Hörspiele. Irgendwas muss bei ihm immer gehen. Ansonsten kriegt er schnell ein schlechtes Gewissen, wie wir in diesem Podcast hören werden. Wir haben uns in München getroffen. Er wohnt ja seit einiger Zeit wieder dort in der Nähe und haben auch über dieses neue Buch gesprochen. Das heißt, besser wird's nicht. Über die Liebe, das Leben und andere Zumutbarkeiten. Und was ein Gespräch mit Oliver so unglaublich schön macht, das ist nicht nur der Humor, den er nicht nur in seinen Rollen, sondern auch durchaus privat hat. Nein, es ist auch seine Offenheit, seine Selbstreflexion. Wenn du mit ihm sprichst, dann weißt du, du erfährst etwas. Ganz viel über ihn, aber eben auch über das Leben und über die Gesellschaft und auch ein bisschen über dich selbst. Das macht es so faszinierend, mit ihm zu sprechen und auch so unterhaltsam. Hier im Speziellen sprechen wir über Glaubenssätze, die ihm auch heute noch das Leben manchmal schwer machen. Er spricht von besonderen Begegnungen, wie zum Beispiel mit einer leicht angetrunkenen 60-Jährigen, die ihm irgendwie so eine Wahrheit direkt vor den Latz geknallt hat, die ihn zum Nachdenken gebracht hat. Und wir erfahren, warum er ein schlechter Ministrant war. Er wollte ja mal Papst werden. Ihr werdet Spaß haben, aber auch so einiges zum Denken bekommen.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, servus.
So, schön, dich auch live zu erleben. Natürlich verfolge ich dich über Jahrzehnte. Es ist, glaube ich, auch schon ein Jahrzehnt her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, aber ist es wirklich lange her, das stimmt.
Da war es auch nur remote.
Ja, das war remote. Das waren noch die anderen Zeiten.
Ich weiß gar nicht, was mir lieber ist.
Eigentlich sollte die Antwort eindeutig sein.
Okay, wir werden sehen.
So. Ja, servus, wir sind in München, hier in der Nähe deiner ja auch wieder neuen Heimat. Du bist aus dem Oberbayerischen, irgendwo von der Provinz her, bist du in die Stadt geschneit gerade.
Genau. Also Heimat würde ich es noch nicht nennen, aber zumindest mein Zuhause, mein neues, ja.
Du wohnst aber weit draußen, oder?
Ja, 40 Minuten von hier.
Was hat dich bewogen dazu, einfach ein bisschen auch in die Einsamkeit zu ziehen?
Also erstmal, ich habe ja 20 Jahre in Berlin gewohnt und das wurde mir dann auch zu laut, zu wider, zu aggressiv, zu vogue, zu schwierig, komplex. Ja. Und da ich ja so oder so wahnsinnig viel unterwegs bin, fand ich es keine schlechte Idee, mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ins Grüne zu ziehen, auch wieder mehr in den Süden, damit der Kreis sich vielleicht ein bisschen schließt zu meiner Heimatstadt Konstanz, die nicht so weit weg ist. Aber auch ganz, also es hat ja einfach interfamiliäre Gründe, weil meine Ex-Frau und mein Sohn mit neuem Partner irgendwie das auch eine gute Idee fanden. Und so sind wir als Patchwork-Familie sozusagen gen Süden gezogen.
Ja, Oliver, so dumm kommen wir nicht mehr zusammen, ne?
Den kann ich noch nicht.
Das war mein Gedanke nur, weil du ja auch in diesem Buch ein bisschen darüber schreibst, was wir alles nicht wissen. Ja, dass wir eigentlich vor dem gesamten Wissen der Welt oder was man eigentlich auch wissen könnte, dass wir doch relativ dumm dastehen. Mhm. Im Gegensatz, und das fand ich ganz interessant, zu unserem Körper. Mhm. Denn unser Körper, der kann so viel. Zunächst einmal, welches Teil deines Körpers erzählt eine Geschichte? Welcher Teil deines Körpers erzählt eine Geschichte?
Der erste Impuls sind natürlich wieder so zotige, aber das liegt daran, dass ich erst zwei Kaffee hatte. Welcher Teil der Körper, also gut, ja. Also da kann man natürlich, oder von oben bis unten kann ich da alles durchzählen. Das Haar, das grau wurde und Leben hinter sich hat, die Falten, die ich bei 45 Minuten Maskenzeit, wo ich auch nicht weiß, ob die in Zukunft noch ausreichen, brauche, um mich wieder einigermaßen auf Anschluss zu kriegen morgens in der Maske. Und so kann man eigentlich jedes Körperteil durch. Also das Gute ist die Schwerkraft. Also die Wölbungen kommen jetzt nicht mehr im Gesicht, sondern sind nach unten verlagert. Ja, aber
du hast ein relativ glattes Gesicht noch. Da sind überhaupt gar nicht viele Falten.
Das liegt vielleicht an deiner Sehstärke.
Ich habe meine gute Brille auf. Und die Haare sind auch nicht so grau. Also jetzt machst du dich kleiner, als du bist.
Als ich eh schon bin. Ja.
Wieso, wie klein bist du?
Ich bin 1,73. Ich glaube, ich war mal 1,74, aber auch das geht ja irgendwie gen Süden. Groß.
Auf jeden Fall, dein Körper funktioniert. Und das weißt du. Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass dein Körper funktioniert?
Auf Klo gerade?
Okay, das ist wirklich die ganze Sache. Nein, ich fand es nur so schön, dass du gleich in dem Intro darüber geschrieben hattest, wozu der Körper in der Lage ist. Dich hat damals ein Dackel bei Dreharbeiten ins Gesicht gebissen. Mhm. Was war das für ein Film? Welcher war das?
Eine Nord-Nord-Mord-Folge.
Das war so eine Folge.
Mhm. Ja. Das war nicht so schön.
Konntest du drehen danach noch?
Nee, natürlich nicht. Also ich musste ins Krankenhaus genäht werden und alles. Ich musste aber mit dem Dackel wenige Tage später weiterdrehen. Weil der natürlich angedreht war und wir eine Geschichte zu erzählen hatten. Und das war dann schon, also nicht gut. Also ich habe seitdem auch tatsächlich ein gestörtes Verhältnis zu Hunden. Also ich muss jetzt keinen Hund so nah an mein Gesicht ranlassen.
Und was macht deine Hand?
Meine Hand? Wegen der Narbe.
Die im Briefkasten feststeckte.
Ich habe eine Geschichte in diesem Buch ist, also es sind ja alles nur im Grunde genommen Intros, ne? Also es geht ja dann um das Tiefere, aber die Erkenntnis. Als ich da jetzt draußen in diesem Holzhäuschen da in Oberbayern da wohne, ich habe da keine Nachbarn und so, und eines Nachts im Winter wollte ich den Müll rausbringen und am Gartentor unten, wo die Mülltonne sich befindet, ist auch der Alubriefkasten und ich war leicht bekleidet, hatte nur eine Shorts, ein T-Shirt an und sonst nichts und sah aber einen Brief im Briefkasten und ich hatte ja keinen Schlüssel dabei und fischte mir den raus und blieb aber mit der Hand in diesem Alubriefkasten hängen. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht ist das auch schon das Ende. Wie damals William Red Leach, ein Stuntman aus dem 19. Jahrhundert, der dadurch bekannt wurde, dass er in einem Holzfass die Niagara-Fälle sich hat runterpurzeln lassen. Gestorben ist er allerdings, weil er auf einer Orangenschale ausgerutscht ist. Und da dachte ich, sollte mich jetzt ähnliches Schicksal ereilen. Und da dachte ich so ein bisschen über das Leben nach und das ist mit die Introduktion in dem Buch, aber auch in meinem Abend, im Flug denkt laut und liest was vor, wo ich seit einem Jahr jetzt in über 100 Städten unterwegs bin.
Es ist aber gut ausgegangen.
Es ist,
also du hast die Hand schon noch rausbekommen oder musste die Feuerwehr kommen?
Nein, ich hatte dann eben die Möglichkeit, den Kältestod tot zu sterben oder doch irgendwie mit purer Gewalt daran zu gehen und hab das dann gemacht. Ja.
Und hast eine Narbe davon getragen?
Ich habe eine kleine Narbe davon getragen.
Ja, aber so, kurioserweise hast du bei meiner ersten...
Das ist voller Narben.
Ich weiß. So. Kurioserweise hast du aber, als es um Körperteile ging und Teile deines Körpers, die eine Geschichte erzählen, hast du wirklich erst an deine Falten und an deine grauen Haare gedacht, aber nicht an eine krasse Narbe wie diese zum Beispiel. Was sagt es über dich?
Ja, wahrscheinlich, dass ich eitel bin.
Ja, und du brauchst eine Meise.
Eine Meise.
Denn das ist mein liebster Haiku, den ich dir ganz kurz mitgeben möchte. Den hat irgendjemand mal geschrieben. Ich glaube, ich habe ihn in der Berliner Tageszeitung gelesen und ich fand ihn so schön. Der hieß nämlich, aus irgendeinem Grund war er bayerisch oder österreichisch, in mein Briefkastel hat er kleine Meisen an Nest. Schreib mal lieber nicht.
Schön.
Das ist schön, oder? Daran muss ich immer denken, wenn ich vor einem Briefkasten stehe. Ich denke immer an diesen Haiku. Schreib mal lieber nicht. Was hast du gestern Abend aufgeschrieben, was du gut gemacht hast?
Gestern, ja, hatte ich eine sehr schöne private Begegnung. Ja. Gestern, ich kann mal gucken, was ich aufgeschrieben habe.
Lustig, denn bei unserer letzten Begegnung hast du mir erzählt, und es ist ja viele Jahre her jetzt, und offensichtlich machst du es auch immer noch, hast du mir erzählt, dass du abends aufschreibst, was du denn Gutes gemacht hast.
Ja, genau. Ich schreibe mir immer die 5 Dinge auf, die meinen Tag bewegt haben, oder mittlerweile kann man sich da ja, mache ich das ja digital, kann man sich da Fotos reinmachen oder so. Gestern, 12.05. gewaschen, Büro auspacken. Blablabla, es geht euch nichts an. Kilometergeldabrechnung, Buch an den und den verschickt, alles grün, alles schön draußen. Interview, blablabla. Abends mit dem und dem getroffen, privat sehr schön und so weiter und so fort. Also das, ich nicht nur, was ich Gutes gemacht habe, sondern auch, was ich Schönes erlebt habe und für was ich dankbar bin. Und um dann immer wieder, wenn ich mich wieder damit beschäftige und gerade in Momenten, wo es dann vielleicht nicht so schön läuft, dann auch wieder zu realisieren, was für ein verdammtes Glück wir und ich habe.
Das stimmt. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Du philosophierst ja sehr schön auch über das Leben.
Und es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ja, alles ist eine Frage der Perspektive.
Und der Worte, die man dafür findet.
Ja. Das habe ich, als mein Sohn 2 war, da kam er ins Badezimmer. Ich habe gerade geduscht. Und er stand so unter mir und guckt so an meinem Körper hoch und sagt, Papa, du hast einen riesigen Pullermann. Und da wusste ich, alles im Leben ist eine Frage der Perspektive. Man kann es eben so sehen oder so.
Gut, ja. Ja, klar. Der Penis, der immerhin dafür gesorgt hat, ich muss gerade an diese kleine Episode denken, weil ich dachte nur, oh Gott, was muss dieser Junge durchmachen da in seiner Jugend? Ja, dass du 2 tolle Darth Vader-Figuren dann bekommen hast. Was ist das für eine absurde Geschichte? Hat sich deine Mutter dafür geschämt irgendwann mal?
Ja, also... Ich bin beschnitten.
Ja.
So, damit fängt es schon an. Das erzähle ich auch sehr gerne auf der Bühne, weil die Reaktion auf diesen Satz in so einem 400-Mann-Theater ist schon sehr lustig.
Warum eigentlich?
Ich weiß es nicht, weil man wahrscheinlich nicht davon ausgeht, dass so ein Film- und Fernsehfuzzi sich auf eine Bühne stellt und einen Abend damit einläutet, indem er sagt, übrigens, ich bin beschnitten. Ja. Und da geht es um sexuelle Identitäten und wie, wer, wann, wo, was ist in dieser woken Welt und so und wer was glaubt zu sein zu müssen. Und ich gucke dann irgendwie, wie ich mich selbst sexuell entwickelt hat und was vielleicht in meinem Leben Einfluss auf mich gehabt haben könnte. Aber natürlich mache ich das mit Augenzwinkern. Und ich erzähle von der Geschichte, dass damals mein Kumpel, als ich so 9, 10 war, der hatte so Star Wars Figuren. Ja? Die waren uns damals zu teuer, weil die haben 14 Mark gekostet, so diese Plastikdinger. Und ich war da eingeladen beim Star Wars Wolfi, wie er bei mir hieß. Und plötzlich kommt die Mutter vom Wolfi rein und sagt, dass sie mit meiner Mutter geredet hätte und dass meine Mutter gesagt hätte, dass ich der Familie jetzt meinen Penis zeigen würde, weil dem Wolfi jetzt auch eine Beschneidung bevorstehen würde und die Familie jetzt schauen wollen würde, wie das am Schluss beim Wolfi ausschaut. Und 10 Minuten später stand ich dann in diesem Bad mit heruntergelassenen Hosen und die Mutter sagte schon so, ah, das sieht ja schön aus, machen wir mal ein wenig hoch zur Seite und so und guckt mal, schön, gell? Und dann habe ich hoch zur Seite und so und Angelika war auch da. Angelika war die Schwester vom Wolfi, die war schon 14, die fand ich damals schon so super und es war eben kein schöner Tag für uns beide. Und dann habe ich aber zum Abschluss die Darth Vader-Figur geschenkt bekommen, das ist die mit dem längsten Schwert und die Mutter vom Wolfi meinte, ich hätte einen sehr schönen Penis. Und ich weiß nicht, vielleicht hat diese Geschichte halt irgendwas mit mir sexuell gemacht und mein Leben weiterhin bestimmt.
Was sagt denn die Therapeutin dazu?
Ja, der muss ich das vielleicht mal erzählen.
Ach so, hast du noch gar nicht?
Nee, vielleicht können wir dann mehrere Stunden der AOK wieder irgendwie gutschreiben.
Wie ist das eigentlich? Bringt man der Therapeutin auch zur Vorbereitung vielleicht auf eine nächste Session das eigene Buch mit?
Das wäre ganz sagt, gut, gell? Kann man sagen, hier können Sie erstmal in meinen Abend kommen und hier, das wäre jetzt meine Lithograph, also meine ganzen gesammelten Schriften, wenn Sie sich da mal kurz durcharbeiten könnten, dann könnten wir vielleicht, ja.
Das ist nur so eine Idee. Ja, du philosophierst über Partnerschaft und natürlich auch über die Liebe, über das Single-Dasein. Im Moment ist noch aktuell, ne? Single-Dasein.
Ja.
Und es fühlt sich aber auch gut an.
Man muss, ja, es fühlt sich gut an. Manchmal denke ich vielleicht zu gefährlich gut.
Okay.
Aber,
warum gefährlich gut?
Also warum gefährlich? Ja, weil natürlich so mit 50 und die Partnersuche wird nicht einfacher. Weil die Ansprüche größer werden. Gleichzeitig verringert sich quantitativ die Auswahl.
Das stimmt.
Weil die Guten sind weg oder haben zu viele Altlasten oder keine Ahnung, irgendwie andere Probleme.
Oder sterben so. Natürlich auch dann irgendwann.
Ja, so alt sind wir auch noch nicht, aber es ist dann, es wird ganz ernsthaft, es wird nicht leichter. Und umso mehr man sich tatsächlich Freund wird und begreift, dass es, also um was es einem wirklich geht, sich immer mehr bewusst wird über die eigenen Werte und über das, was man braucht und über die Bedürfnisse. Und man aber auch immer mehr lernt, was ich vorher nicht konnte, mir selbst ein guter Freund zu sein und mir selbst irgendwie immer mir gut zu tun. Das macht es dann auch schwerer. Und dann kommt vielleicht der ein oder andere Gedanke, wo man sagt, allein geht es ja eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob das jetzt schon an der Zeit ist.
Was heißt das eigentlich, sich selbst ein guter Freund sein?
Tatsächlich was mir völlig fremd war, weil nachdem, also ab meinem 18. oder 19. Lebensjahr, ab da habe ich mit Frauen oder jeweils mit einer zusammengelebt und im Familienverbund, und mit 45 wurde ich eben wieder Single und habe zum ersten Mal wieder alleine gelebt und kam damit überhaupt nicht zurecht. Hab gemerkt, wie laut ich kaue und hab angefangen mit Selbstgesprächen irgendwann und so und hab eigentlich gemerkt, dass ich mich selbst überhaupt nicht genießen kann, sondern nur mich selbst gut reflektieren oder mich, wenn ich in Verbindung bin. Eine gute Freundin hat zu mir gesagt, mach's dir schön. Wenn du alleine, machst dir doch schön. Ich sag, wie soll ich es mir denn schön machen? Ich habe ja die Mittel. Ich hatte da eine ganz schöne Wohnung. Ich hatte einen kleinen Kamin sogar. Und dann sagt sie, mach dir einen Kamin an, mach dir eine Schokolade, setz dich auf die Couch. Dann habe ich das alles gemacht. Und dann saß ich da und dann, ja, und was ist jetzt? Und zu lernen, sich zu genießen und sich Gutes zu tun, das ist tatsächlich eine Riesen-Challenge. Ich bin da auch lange noch nicht so weit. Also ich war seit 5 Jahren, außer mit meinen Kindern, auch nicht mehr im Urlaub, weil ich darin keinen Sinn sehe, vor irgendeiner Pyramide zu stehen, ein Selfie zu machen, das durch die Gegend zu schicken und zu sagen, ey, ist total gut, ich habe noch keinen Durchfall, es ist wunderbar. So weit bin ich noch nicht, dass ich jetzt wie Freunde von mir allein in Urlaub fahren kann oder so. Ja. Das kenne ich noch nicht.
Ich bin ja mittlerweile davon überzeugt, dass man nur so richtig glücklich sein kann, wenn man mit sich alleine sein kann. Weil sonst einfach auch so viel Verdrängung ist. Ja, du hast ja auch an einer Stelle geschrieben über diese Leere, vor der wir Angst haben, wir Menschen. Weil dann wird die Stille so laut.
Also wenn du gut mit dir alleine sein kannst. Ja,
ich glaube, wenn man gut mit sich alleine sein kann. Mhm. Ich glaube, dann ist erst der Moment erreicht, wo du in dir ruhst.
Ja, kannst du das?
Ja.
Ja?
Mittlerweile kann ich das.
Hast du viel meditiert oder wie machst du das?
Ich glaube, entscheidend war die Pandemie und eine depressive Phase in meinem Leben, die ich so noch nicht kannte. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen meditiert. Ich bin null Spezialist, also gar nicht dafür. Aber für das Wohlbefinden habe ich das gemacht und ganz viel auch teilweise aufs Wasser geguckt, am Bodensee in Friedrichshafen waren wir da. Diesen Fisch-Dingensbums am Anfang von Friedrichshafen, was ja nicht so hübsch ist. Aber da gibt es diesen einen kleinen vorgelagerten Teil. Und das ist sehr schön. Und da habe ich dann eine Woche lang sehr, sehr viel aufs Wasser geschaut und habe ein bisschen meditiert, bin so zur Ruhe gekommen, Übungen gemacht, ein kleines bisschen, hatte dann auch Stunden Therapie. Und das war so ein entscheidender Einschnitt auch in meinem Leben. Und seitdem kann ich sehr gut auch mit mir alleine sein und brauche das sogar noch mehr als früher und fühle mich richtig wohl.
Ja, ich finde, Fischbach meinst du, ne?
Fischbach, ja, genau, das ist es.
Tatsächlich interessant, dass du das sagst, und zwar, dass es diese Entwicklung, dass es vor dieser Entwicklung erstmal ein Tal gebraucht hat. Das ist ja ganz oft so, ne? Dass man entweder krank, Umzug, Trennung oder irgendwas gebraucht, damit man so durch Traurigkeit heruntergefahren wird und dann wieder daraus zu wachsen. Das kann ich tatsächlich so bestätigen. Ja. Aber dann muss man halt aufpassen, dass die Routine das dann nicht wieder kaputt macht. Wenn die Routine wieder zurückkommt und wenn der Alltag zurückkommt und so, dass man dann da bleibt und da in Bewegung bleibt. Ja.
Zeit ist die einzige Währung im Leben, die wirklich zählt, hast du geschrieben. Wann hast du das verstanden?
Also ich bin ja 50 geworden gerade, ne? Es ist jetzt nicht so, also ich habe ja eh als so leichter Hypochonder, der aber nicht wirklich was für die Gesundheit tut, also in diesem Paradoxum lebend irgendwie schon auch Angst vor der Vergänglichkeit und Angst vor dem Tod und Angst vor und habe auch immer ein bisschen Druck, dass ich denke, ich bin auch deswegen Workaholic oder arbeite so viel oder fülle dieses Leben, Gestaltungsspielraum so sehr mit kreativen Dingen, weil ich das Gefühl habe, Zeit zu vertun. Ja, also ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo du zu sein jetzt scheinst, dass du sagst, du bist gut mit dir, wenn ich zum Beispiel auf einem Sofa sitze und nichts tue, was mir immer von Freundinnen oder Freunden irgendwie gesagt wird, du musst mal zur Ruhe kommen, setz dich einfach hin, mach mal nichts. Ich habe ein schlechtes Gewissen. In dem Moment, wenn ich eine Stunde mich hinlege, habe ich das Gefühl, ich hätte jetzt auch was tun können. Aber natürlich ist das was ins Verderben führt, weil das ist natürlich sehr ungesund, ja. Aber trotzdem bin ich halt mit den Glaubenssätzen erzogen worden, Liebe durch Leistung. Also Leistung ist halt irgendwie oder auch selbst ein wenn man einen Burnout hat, das ist ja auch, kann ja auch wie ein Abzeichen auf einer Uniform sein.
Ja, für manche ist es das, völlig absurderweise.
Ja. Und diese Muster, auch wenn man sich dessen bewusst ist, die greifen immer noch. Ja, also die Leute stolz machen zu wollen, Eltern stolz machen zu wollen, die 10 Leute in deiner Stadt stolz machen zu wollen oder so. Vor zwei Jahren hatte ich eine Phase, da sind ein paar Projekte weggebrochen, hatte mal 4 Monate frei, was wirklich selten ist. Und ich sitze bei meinen Eltern zu Hause beim Essen und mein Vater sagt zu mir, so, jetzt hast du ja 4 Monate frei, kommst finanziell, wie sieht's aus, kommst durch oder soll ich da was? Und ich meine, er weiß ja, dass ich sehr, sehr viel arbeite und dass 4 Monate glücklicherweise in meinem Leben jetzt nichts in den finanziellen Ruin führen. Aber anstatt zu sagen, Vater, ist alles okay, brauchst du keine Sorge machen und so, habe ich ihm genau gesagt, was ich wie, wo, wann verdient habe und verdiene. Als fast 50-Jähriger, wie peinlich. Und trotzdem habe ich daran gemerkt, als ich raus bin, habe ich gemerkt, wie krass diese Glaubenssätze. Ich muss was leisten, um die Akzeptanz zu bekommen von meinen Eltern. Ich muss sie beruhigen. Ich muss, wie das noch so greift, ja. Anstatt irgendwie, man in so vielen Bereichen ist man souverän, aber dann gibt es eben Glaubenssätze, über das unser rationales Denken lacht, aber unsere emotionale Seite immer noch ins Stocken gerät.
Wo kommt denn das her?
Ja, aus der Erziehung, aus den Rucksäcken, die wir irgendwie als Kleinkinder auf den Rücken gespannt kriegen, mit denen wir ein halbes Leben durch die Gegend laufen. Und an der Nichtbereitschaft, diesen abzulegen. Weil man sich so sehr damit identifiziert hat, mit den Geschichten, ich bin dies, ich bin das, ich esse nach 22 Uhr keinen Zucker mehr, ich mag nichts Saures, davon kriege ich Durchfall. Daran glaube ich, ja. Anstatt zu sagen, hey, heute ist der so und so vielte Mai und ab heute ist es eben nicht mehr so. Ich war, eine kurze Geschichte, ich war irgendwie auf einem Dorfplatz von uns in meiner Heimatstadt und da habe ich jemanden getroffen, habe mich dazugesetzt und da war eine relativ angetrunkene, würde ich mal sagen, 60-jährige Frau, mit der ich ins Sprechen kam und sie meinte, bist du denn gerne wieder in der kleinen Stadt? Und dann sage ich, ja, weiß nicht, geht so, weil in dieser kleinen Stadt, da habe ich irgendwie, ich habe halt irgendwie was erzählt von wegen, was ich glaube, warum ich hier nicht leben kann. Und dann sagt
also
sie,
in der Nähe von Konstanz.
Genau,
dann.
Und weil es mir zu klein ist und ich brauche die Abwechslung, ich brauche das Kosmopolitum, bla 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 bla, weil ich dann zu sehr auf mich selbst zurückgeworfen werde. Irgend so ein Quatsch habe ich erzählt. Und dann lachte sie mich schallend aus, eine Frau, die mich nicht kennt, wirklich respektlos ausgelacht und hat gemeint, wie alt willst du eigentlich noch werden, um mit diesen ganzen Geschichten, die du dir selbst erzählst, abzuschließen? Und das war eine fremde Person. Ja. Und ich habe mich verabschiedet, bin gegangen und ich hörte noch im Weggehen dieses Lachen. Und ich habe mich natürlich aufgeregt, wie kann die nur. Aber sie hatte so verdammt recht, dass man sich dauernd Geschichten erzählt und diese Geschichten bekommen im eigenen Leben so ein großes Gewicht. Und dass es so viel Arbeit braucht, um daneben diese Geschichte zu akzeptieren, daneben aber eine andere Geschichte aufzubauen, der man auch vertraut.
Was hatte denn die Frau gehört von dir, dass sie das gesagt hat? Was war denn der Dialog vorher oder was hatte sie mitbekommen?
Na, ich hab gesagt, es ging darum, ob ich lieber in Konstanz leben würde oder in Berlin.
Und also das reichte schon.
Okay, ich habe gesagt, in Berlin werde ich, da kann ich jeden Tag irgendwo hinkommen und bin immer zum ersten Mal. Und in Konstanz, wenn man da kennt man alles. Und wenn du alle Sachen um dich herum kennst, die Wege kennst und alles, dann hast du wahnsinnig viel Zeit, über dich nachzudenken. Und entweder man will das oder man entflieht in die Anonymität und hat viele Einflüsse von außen.
Okay. Es ging dann schon noch ein bisschen tiefer, aber letztendlich ein schöner Satz von der Frau. Und ich fand es auch so, ja, ist es schon übergriffig dann gewesen?
Absolut übergriffig, ja, aber...
Aber auch irgendwie wertvoll.
Vielleicht braucht es halt oft.
Und es hat dich geprägt.
Ja, vielleicht braucht es die Leute, die mutig genug sind, übergriffig zu sein.
Dieser Satz, aber Liebe durch Leistung, der klingt für Eltern natürlich jetzt, also auch für deine Eltern, ja, brutal eigentlich. Als wäre da auch natürlich ein Vorwurf drin.
Ja, das haben sie sich ja selber auch nicht ausgesucht. Sondern die sind ja auch die Eltern sind ja auch immer nur geprägt von ihren Traumen und von ihren Dingen, die sie in ihrer Kindheit gelebt haben. Und Liebe durch Leistung ist für Menschen, die wie mein Vater 1940, meine Mutter 1951, also mitten im Krieg oder wie meine Mutter im Franco-Regime in Spanien aufgewachsen,
ist
nachvollziehbar. Ja, also Wiederaufbau, Nachkriegsgenerationen, innen und außen, vollkommen klar, dass es da um die Werte wie Finanzen geht, die gewährleistet sein müssen oder ein Stand-in in der Gesellschaft, um sich ein gutes Auskommen zu verschaffen. Mhm. Und wir sind halt, damals hatten wir halt vielleicht irgendwie eher so U-Boot-Eltern, wo es irgendwie wichtig war, dass wir nach dem Mittagessen sind wir raus und bis um 18 Uhr mussten wir wieder da sein. Und dazwischen waren wir auf uns allein gestellt und jetzt sind wir halt Helikoptereltern und beobachten alles, was unsere Kinder machen. Was gut oder besser oder schlechter ist, das werden wir dann in 20 Jahren von deren Psychotherapeuten erfahren. Ich glaube nicht, dass es unbedingt besser ist. Ich bin nicht unbedingt ein besserer Vater oder ein schlechterer Vater, als meine Eltern zu mir waren, sondern die Probleme oder die Themen haben sich einfach verlagert.
Deine Eltern wollten vermutlich auch nicht, dass du Schauspieler wirst dann. Das war für die jetzt auch kein richtiger Beruf, gehe ich mal davon aus.
Ja, für meinen Vater war es halt brotlose Kunst und es ging halt immer um Sicherheit, ne? Es ging immer um den Wert Sicherheit, ja. Und deswegen war das eigentlich so, würde ich sagen, schon einer meiner größten Kämpfe durch diesen Erwartungshorizont meiner Eltern mit meiner Rakete Schauspiel durchzustoßen.
Musstest du dich durchsetzen oder hast du das ganz allein entschieden?
Ich habe das allein entschieden, aber ich musste mich schon mit einer gewissen Aggression durchsetzen. Also meine Mutter hat teilweise zu verschiedenen Zeiten das Essen aufgedeckt, weil die Kommunikation dann wirklich schwierig war. Aber sie haben mich dann natürlich auch total unterstützt und so, aber mein Vater hat da nicht dran geglaubt, dass das was wird. Und jetzt ist er natürlich seit vielen Jahrzehnten mein größter Fan.
Guck mal, und das ist doch dann die schönste Geschichte am Ende. Ja. Also das ist dann aber auch wirklich ganz schön. Was war damals, als du angefangen hast mit der Schauspielerei, was war deine Motivation?
Naja, in erster Linie gesehen und geliebt zu werden. Ne? Also
echt krass, gesehen und geliebt zu werden.
Also ich habe schon gemerkt als Kind, wenn ich gesehen. Meinem Vater, wenn ich da Otto nachgemacht habe oder irgendjemand parodiert habe oder Witze erzählt hat, habe ich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als einfach nur, wenn ich da war. Und ich hatte das Gefühl, mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet, wie ich es leider, also wie ich es auch, das tue ich ihm nach.
Ja, aber allerdings, du machst etwas, was du gerne machst. Es ist
ja, ich glaube, mein Vater hat es auch gerne gemacht.
Sinne,
ja, mein Vater hat es bestimmt auch gerne gemacht, aber es ist trotzdem, war er physisch und psychisch nicht wirklich da. Und ich hatte schon das Gefühl.
Was hat er gemacht?
Der war Pressegrossist. Der hat im Grunde genommen, Pressegrossisten waren so diejenigen, die Zwischenhändler zwischen Endabnehmer, Zeitschriften und Verlag. Und war da Geschäftsführer. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich das Bedürfnis gehabt, mich selbst zu vergrößern, um sichtbar zu werden. Ich wollte was Besonderes sein und nicht normal sein. So, ja. Ich hatte auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Onkel, über den ich da auch schreibe. Der war römisch-katholischer. Und dann, als er dann einen zwingenden Grund gegen das Zölibat auf zwei Beinen begegnet ist, ist er dann altkatholischer Priester geworden, Pfarrer geworden.
Alles geht dann so, man kann dann gut switchen.
Genau, und da war ich sehr, sehr gerne im Gemeindehaus und habe da sehr viel Zeit verbracht. Meine Oma hat das Gemeindehaus geleitet und war da wahnsinnig gerne in dem Gottesdienst und fand es schon als 8-9-jähriger Junge unglaublich bewundernswert, wie er die Gemeinde mit seinen Worten fasziniert hat und wie er da was weitergegeben hat. Dann wollte ich ja auch Pfarrer werden. Und dann kam dann glücklicherweise irgendwann die Theaterbühne dazwischen und dann auch das Bewusstsein darüber, dass es wohl nicht tatsächlich mein innerstes Bedürfnis war, den Glauben in die Welt zu bringen, sondern dass es mir schon darum ging, in erster Linie gesehen und gehört zu werden.
Ach, guck mal, gesehen und gehört werden. Also ich bin ja Hobby Schauspieler. Ich habe 30 Jahre lang
eine
englische Theatergruppe gehabt. Und ich liebe es, auf dieser Bühne zu stehen und zu spielen. Aber ich bräuchte den Applaus nicht. Mir ist es unangenehm, für den Applaus zu gehen. Und ich habe mich gefragt, als ich deine Zeilen gelesen habe, dass du es ganz komisch findest, wenn SchauspielerInnen erzählen, ich stehe auf der Bühne, ich möchte Schauspielerin sein, weil ich Geschichten erzählen möchte. Das ist etwas, was du komisch findest. Und ich habe mich selber gefragt, warum stehe ich gerne auf der Bühne? Habe ich mich vorher auch schon mal gefragt. Und ich finde aber keine so richtige Antwort. Es bringt einfach unglaublich Spaß, etwas übers Leben zu erzählen, auch dann in einer anderen Figur mit anderen und wunderbar geschriebenen Worten. Aber es ist nicht, um bewundert zu werden, glaube ich.
Also tatsächlich, ich stand ja in meinem Leben viel, viel mehr vor der Kamera als auf der Bühne. Und jetzt, seit ich diese Tour Fnuck denkt laut und liest was vor mache, eine Leseshow, also eine Mischung aus Comedy, Kabarett, Poesie und Lesung. Und das mache ich, will ich bis zum Ende meines Lebens machen und bin da ja auch wirklich krass viel unterwegs. Und vielleicht hört sich das ein bisschen traurig an oder armselig, wenn ich sage, dass die Bühne an diesem Abend für mich der sicherste und schönste Ort zurzeit in meinem Leben ist, weil ich mich auch vor, weiß nicht, 800 Augen fühle ich mich so nah an meinem Potenzial und fühle mich so sehr im Hier und Jetzt. Und ich weiß, dass mir da nichts passieren kann und dass ich mir selbst und meiner Intuition zu 100% vertrauen kann. Und viel mehr als in meinem Privatleben und in meinem sonstigen Leben. Und das ist für mich klingt komisch vielleicht. Also klingt auch komisch, wenn ich das sage, weil man denkt, ja, warum kannst du das nicht privat oder warum kommst du sonst nicht so klar damit? Aber das ist vielleicht eine Form von Konzentration, die man da bekommt oder die man auch selber mitbringt. Und dann die eigenen Geschichten zu erzählen und sich selbst mit sich selbst auch in dem Moment auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal einen Abend in eine ganz andere Richtung laufen zu lassen, weil plötzlich was passiert oder so. Ich liebe das so sehr.
Ja. Also zum Glück kam die Bühne irgendwann. Ja. Also sagen deine Fans jetzt, ansonsten würdest du vielleicht in roten Schuhen heute in Rom rumlaufen. Möglicherweise. Ja. Dann, was warst du für ein Ministrant?
Ja, ein sehr schlechter. Weil ich mich, es war furchtbar. Jeder Gottesdienst war eine emotionale Belastungsprobe. Wenn ich auf einer Hochzeit ministriert habe oder ganz schlimm war, ich weiß noch, ich habe auf Beerdigung ministriert und habe dann nach 10 Minuten mehr geheult als die Trauernden. Und dann wollte der Pfarrer, Herr Heitzmann, weiß ich noch, wollte mich dann zum Lachen bringen während der Beerdigung, weil er mir vom Weihwasser das Ding, mit dem er das Weihwasser auf den Sarg geschüttet hat, das sah aus wie eine Klobürste. Und das hat er mir noch zugeflüstert, guck mal, jetzt nehme ich die Klobürste und so. Und das hat aber nichts gebracht. Ich war absolut nicht fähig. Ich habe mich wahnsinnig berühren lassen und war immer, also und Weihrauch hat mich völlig stoned gemacht. Also war nicht kompatibel. Aber der Grund, warum ich tatsächlich damit aufgehört hat, war die Beichte, zu der wir regelmäßig angehalten worden sind. Weil ich hatte schon sehr krassen Glauben, aber eben ein sehr schuldbeladenes Gottesglauben. Und ich hatte oft Zweifel an Gott und die habe ich und Angst vor Gott und die habe ich aber nicht mich getraut zu beichten. Und dann war mein schlechtes Gewissen nach der Beichte noch viel größer als davor. Und also wir reden jetzt von einem Alter, ich war 9 oder 10 Jahre. Und dann habe ich damit aufgehört, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, dem Pfarrer sozusagen anzulügen, weil ich ihm nicht das gebeichtet habe, worum es eigentlich ging.
Und was gab es alles zu beichten? Was war denn das Schlimmste?
Na, das Schlimmste waren tatsächlich die Gedanken.
Mächtig.
Die Gedanken oder die Zwangsgedanken oder eben kein guter Mensch zu sein. Also wie gesagt, als kleines Kind, ne? Und vielleicht dann auch nicht das Gefühl zu haben, die Leute um einen herum zu haben, die einen da hätten abholen können. Ne? Ich habe mich dann auch nicht getraut, mich da zu öffnen.
Das heißt, auch der Glaube hat eine Rolle dabei gespielt, bei diesem Gefühl nicht genügend zu sein.
Ja.
Der Glaube hat dich eingeschränkt.
Ja, auf jeden Fall. Also der Glaube an Gott, beziehungsweise es ging gar nicht um Gott, sondern es ging darum, um Schuld.
Schuld.
Also Schuld als Kernthema im Leben. Ja? Und woher das kommt sicherlich auch aus irgendwelchen Glaubenssätzen. Vielleicht sind es aber auch manchmal Themen, die man mit sich rumschleppt, die vielleicht gar nicht die eigenen sind, sondern weil sie, man kennt ja vielleicht Leute, wo man sagt, die sind so souverän und dann gibt es ein Thema wie Geld oder so. Der hat sein Leben so im Griff, aber der kann nicht mit Geld umgehen. Und dann ist es ja oft, manchmal denkt man, vielleicht kommt es gar nicht von ihm, sondern es ist Thema vom Opa oder von der Mutter oder so, was irgendwie epigenetisch irgendwie da reingetragen worden ist. Und Schuld ist was ich mir auch nicht erklären kann, ehrlich gesagt, weil ich mir nie habe was zu Schulden kommen lassen.
Ja.
Ich habe ein sehr, würde ich sagen, ehrenwertes, unkriminelles und führe ein sehr sauberes Leben, sage ich mal. Aber die Angst, schuldig zu sein oder die Angst, nicht zu genügen, die ist schon Motor für viele, viele Dinge gewesen in meinem Leben.
Ja. Aber hat die Kirche das unter Umständen mit den ganzen Predigten aus so einem jungen Menschen vielleicht hervorgebracht? Weil du ja konkret gar nicht wusstest, warum fühle ich mich jetzt schuldig? Wenn du jetzt nicht in der Kirche gewesen wärst, hättest du diese Gefühle eventuell nicht gehabt?
Ja, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ne? Also sich nicht vielleicht nicht genug zu bemühen, sich nicht genug zu arbeiten. Also eben, wie gesagt, dieses Liebe durch Leistung. Ich habe schon mit 9, 8 habe ich Ferienjobs gehabt, ne, und habe irgendwie Aufkleber verkauft, war immer Geschäftsmann ein bisschen, ne, war immer Unternehmer, auch heute noch. Ich bin ja auch jetzt kreativer Unternehmer.
Ja, klar.
Und habe immer geguckt, dass was herkommt. Und das wurde schon auch gefördert von meinen Eltern. Also es wurde schon auch, du musst das machen, was machst du jetzt, was machst du da, könntest du nicht noch dies, könntest du nicht noch das. Es wurde immer aus dem Mangel heraus, was noch gehen könnte, argumentiert, statt aus dem, Mensch, du bist toll genug, wie du bist. Mhm. Ich mache denen überhaupt gar keinen Vorwurf, sondern es ist einfach sind solche Muster, die sich einschleichen, die halt so da sind. Ne? Und das ist ja auch, meine Schwester ist 4 Jahre jünger, die hat es ganz anders wahrgenommen. Mhm. Ja, also das ist ja dann auch viele Dinge, die ich schreibe ja auch viel über meine Eltern oder auch in meinen Filmen, die ich geschrieben habe oder über andere in den Büchern, ist immer wieder, Stephen King hat gesagt, es gibt 2 Themen, die jeder Autor hat. Bei mir ist es wahrscheinlich Einsamkeit und Vater sein, Vater Sohn sein, so dieses Vaterthema. Und ich habe das eigentlich in allen Sachen so drin und so. Und ich schreibe sehr viel über meine Eltern in dem Buch oder wie es eben dazu kommen konnte oder so. Oder wenn mir Dinge über meine Eltern erklären. Und ich habe natürlich meiner Mutter dieses Buch auch gegeben, um es abzunehmen. Und sie sagt, also sie mag das sehr. Sie kann auch damit sehr gut umgehen. Sie sagt aber auch, dass das nicht vieles nicht stimmt. Also vieles, was darin steht, ist nicht so gewesen. Wo ich aber sage, natürlich ist das so gewesen. Du hast das und das gesagt. Du hast es. Sag ich, nein, hat sie nicht. Und wie auch immer, ich bin natürlich davon überzeugt, dass es gesagt hat. Aber es geht immer um da sind wir wieder bei dem Penis und der Perspektive. Also es geht ja immer darum, wie habe ich was wahrgenommen? Und meine Tochter zum Beispiel, die ist 22, die erzählt mir von Dingen, die ich ihr gesagt habe, wo sie sagt, das fand sie damals so krass und das prägt sie bis heute. Mhm. Wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, um Gottes Willen, das war ein Witz. Okay. Das war doch gar nicht so gemeint.
Wie zum Beispiel?
So, nee, das sage ich natürlich nicht. Aber so, weißt du, und das ist aber so, es ist egal, was passiert ist in der Realität.
Ja.
Sondern das, was bleibt und das, was uns ausmacht und das, was wir vielleicht in uns auch vergrößern. In unserer Wahrnehmung, Subjektive.
Und niemand, darum geht's. Und niemand ist vor allem auch schuld.
Niemand ist
denn, schuld. Und an dieser Geschichte sieht man, es gibt keine Wahrheit. Verstehst du? Weder deine Mutter hat recht, noch du.
Nee.
Ihr habt beides ganz anders in Erinnerung. Und man weiß es auch, wenn man 15 Jahre nicht an seinem Ort war, wo man früher mal gelebt hat. Man kommt zurück und sagt, ja, aber die Post stand doch da. Und du fährst da lang und die Post steht woanders.
Absolut.
Und dann kapierst du, wie wenig wir uns auf unser Gedächtnis verlassen können. Ja. Nämlich so gut wie gar nicht.
Nein, und es gibt auch, also Wahrheit ist tatsächlich nur die Ansammlung oder die Quantität der Filter, die du vor dir herträgst. Es gibt keine Wahrheit.
Nein. Ja. Und das ist gut, wenn einem zwischendurch Dinge passieren, die einem das bewusst machen. Dass man nicht ständig darauf pocht, weil man es doch ganz genau weiß, dass man recht hat.
Mhm.
In den seltensten Fällen haben wir recht.
Ja, absolut. Und das sollte man gerade bei der Kindererziehung auch immer sich vor Augen halten, dass die eigene Perspektive auf das Leben sicherlich nicht die richtige sein muss. Und nur weil man sein Leben irgendwie in einen Rahmen gesetzt hat und aus Sorge, dass man aus dem Rahmen fallen könnte, also dass man sich rechts und links und oben und unten so Sicherheitsstege hingepflanzt hat, damit man irgendwie selber seinen Shit together hat, heißt das noch lange nicht, dass der irgendwie kopierbar ist auf seine Kinder.
Was ist schwer am Vatersein? Für dich, weil du gesagt hast, eines von deinen beiden großen Themen, eines ist das Vater-Sohn-Thema oder Vater-Kind-Thema. Wolltest du Dinge ganz bewusst anders machen als dein Vater?
Ja, natürlich. Also als meine
als deine Eltern.
Klar, ich glaube, jeder, der Eltern wird, der Vater wird oder Mutter wird, will es anders machen als die eigenen Eltern.
Aber also ist das so?
Ich also, oder viele.
Ja, okay, viele.
Oder sehr, sehr viele. Also ich glaube schon, also es ist zu wünschen, dass man sagt, oh geil, ich will es genau so machen wie meine Eltern. Das stelle ich mir toll vor. Dann hat man echt einen Jackpot gezogen.
Aber da hat man Glück gehabt, genau, weil man unterstützt wurde. Yeah. Weißt du, man wurde immer unterstützt. Yeah. Man bekam jetzt wenig, also große Regeln oder Einschränkungen. Aber wenn man Interessen hatte, wenn man einen Berufswunsch hat und man wird einfach so unterstützt. Ich glaube, dann willst du nichts unbedingt anders machen. Kannst du irgendetwas sagen, was du konkret auch anders machen wolltest?
Ja, also es ist schon so, dass ich sage, also wenn man jetzt nochmal von dem Liebe durch Leistung davon ausgeht, dass man jetzt seinen Kindern schon das Gefühl geben will, pass auf, so wie du bist, bist du an sich schon großartig. Du musst weder mir als Letztes, aber du solltest auch dir nichts beweisen müssen, was irgendwie nicht wirklich aus deiner Leidenschaft und deinem Potenzial herauskommt. Mach die Dinge nur, wenn du denkst, dass du sie für dich machen musst. Mhm. Und schau, dass du glücklich wirst und Spaß hast. Aber du musst weder eine Position in der Gesellschaft irgendwie dir aufbauen, du musst weder der Erste im Dorf sein, du musst nicht eine bestimmte Summe verdienen, du musst das alles nicht. Du musst einfach gucken, dass du dir Rahmenbedingungen schaffst, in denen du einer Leidenschaft nachgehst. Und wenn du die noch monetarisieren kannst, dann ist es so oder so perfekt. Und diese innerliche Flexibilität heute in Zeiten, wo wir in einer Welt leben, die so schnell ist, die so voller Verführungen, so vieler Medien ist, wo es so schwierig ist, glaube ich, sich durchzumanövrieren und sich Taktiken aufzubauen, durch diesen Dschungel durchzukommen, das ist noch viel schwerer als in unserer Jugend heute, weil wir nicht so viel Auswahl hatten wie die jetzt, ja. Mhm. Und die haben genug zu tun. Die müssen nicht noch den alten Scheiß von uns irgendwie dazu bekommen. Also jetzt schon am besten, und ich glaube, das machen wir ja auch dadurch, dass wir in Therapie gehen, was unsere Eltern nicht sind, dass wir den Rucksack, den wir unseren Kindern mitgeben, so klein und so leer wie möglich halten. Ja. Am Schluss tun wir es oder so nicht. Wir machen ja unterbewusst, das kriege ich auch jetzt schon gespiegelt, hauen wir ja den Rucksack denen ja auch voll, auch in dem Denken, dass wir es richtig tun. Und auch unsere Eltern dachten, sie tun es richtig. Wichtig ist ja nur, wenn du gesunde, psychisch gesunde Eltern hast, und das muss man auch später begreifen, dass die Eltern immer nur so gut waren, wie sie es sein konnten zu diesem Moment. Und man deswegen auch verzeihen muss, also bei mir ist überhaupt nichts Schlimmes vorgefallen, aber trotzdem verzeihen, innerlich Frieden schließen muss, weil auch man selbst kann immer nur von dem ausgehen, was man selber an Kapazitäten gerade zur Verfügung hat.
Wie alt ist deine Tochter?
22.
22, ja. Ich fand es nur süß, dass sie dir quasi als einzige Aufgabe mitgegeben hat, Papa, wenn du wieder eine Freundin hast, die soll bitte 15 Jahre älter sein als ich.
Ja, mindestens.
Mindestens. Ja. Also, ja, da konntest du dich auch immer dran halten, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Du erlebst Jugendliche natürlich als Vater hautnah und du sprichst auch über diesen unglaublichen Erwartungsdruck, den Jugendliche heutzutage in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Du erlebst es an deinen eigenen Kindern wahrscheinlich, aber auch eventuell, wenn du an der Schule warst. Du hast einen Workshop gegeben zum Beispiel. Du gibst öfter Workshops, ne? An Schulen. Mhm. Was hast du mitgenommen aus diesem Workshop?
Also ich habe immer schon solche Selbstbewusstseinstrainings gemacht aufgrund von Clownerie oder Schein und Sein, wie wirke ich, wie möchte ich wirken. Aber was ich jetzt mache, was ich mir zum 50. Geburtstag geschenkt habe, ist eine Arbeit, die ich im Namen oder für Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden mache, weil ich seit mehreren Jahren für ihre Stiftung arbeite, für die Mentor-Stiftung als Botschafter. Und Ihre Majestät hat sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren in einer schwierigen Phase der Pubertät zu unterstützen, weil sie gesagt hat, sie kann nicht einsehen, dass die Zukunft eines Kindes von der Straße abhängig ist, in der es aufwächst. Mhm. Und ich bin nach Konstanz gegangen, in meine alte Schule, mit einer alten Schulkameradin von der Theater-AG damals, die jetzt Theaterpädagogin ist in Hamburg. Nee. Und wir haben zusammen einen Workshop gemacht und haben daraus ein Ensemble gebildet und haben jetzt viele Monate mit denen gesprochen als Mentoren. Was bewegt euch vor? Was habt ihr Sorgen? Was sind eure Werte? Überhaupt mal geguckt, Wertesammlung gemacht. Um was geht es euch im Leben? Daraus habe ich ein Theaterstück oder ein Bühnenstück gemacht und mit der ehemaligen Südwestdeutschen Philharmonie, jetzt Bodensee-Philharmonie, werden wir das mit einem großen Chor, mit Rockband im Oktober zur Aufführung bringen. Und die Königin hat mir gesagt, sie kommt.
Das ist ja schön. Was habt ihr für Übungen zum Beispiel gemacht? Es ging um Übungen im Zuhören zum Beispiel, Übungen zum Thema Stille, ja, also etwas. Werte hast du gerade genannt. Was sind das für Übungen?
Also was auch für mein Leben tatsächlich ein Gamechanger war und was ich dann in so einer Technik irgendwie ein bisschen finalisiert habe, ist mir bewusst zu werden, welche Werte ich habe. Also tatsächlich Wertearbeit. Und es gibt so Wertetabellen, also um diese Technik mal so kurz zu beschreiben, es gibt Wertetabellen, die ich mir runterladen kann, so 150 Werte. Und dann also Werte sind zum Beispiel Freundschaft, Liebe, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, solche Dinge. Ja. Und ich streiche relativ schnell aus, was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Wie merke ich das? Es gibt ja Momente, wo ich innerhalb von Millisekunden von 0 auf 100 sauer werde oder weine oder plötzlich irgendwie rumschreie und so und wirklich eigentlich später erst merke, was ist denn da in mich gefahren? Was in dich gefahren ist eine Wertediskrepanz, dass irgendwas passiert ist, was deine Werte attackiert hat und du und das Ego erwacht, ums Überleben kämpft in dem Moment. Und zu erkennen, was ist denn das genau gewesen, dazu nützt diese Technik, diese Werte auszustreichen und dann hat man so 15, 20 Werte, wo man sagt, das sind tatsächlich die, die ich nicht nur von mir erwarte, sondern ich möchte auch, dass mein Gegenüber so ist. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich bin Mitgefühl, ist ein Wert, ich bin mitfühlend, aber ich erwarte auch, dass alle um mich herum mitfühlend sind. Okay. Und wenn mir Mitgefühl weggenommen wird oder wenn jemand nicht mitfühlend wird oder wenn ich merke, der ist ignorant, dann erwacht dieses Ego in mir. Ja? Und am Schluss entsteht so ein Entscheidungshelfer für die Tasche von 5 Werten, wo ich dann sagen kann, warum mag ich Christian Thees? Weil meine Hauptwerte sind zum Beispiel Verbindung, Ruhe, Bewegung und so weiter. Ja? Also Verbindung, ich kann gut mit ihm reden. Ja? Er gibt mir das Gefühl von Ruhe. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihm rede, sind wir in Bewegung. Also haben wir schon 3 von meinen 5 Hauptwerten abgedeckt. Also sind wir ein gutes Couple.
Was sind die anderen beiden?
Das möchte ich nicht sagen.
Ah, möchtest du nicht sagen, okay.
Aber das sind so, manchmal kommen auch Werte zutage, die vielleicht nicht unbedingt sympathisch sind. Und trotzdem gehören sie zu einem. Und das muss man aber auch akzeptieren. Es geht nicht darum, wie möchte ich gerne sein, sondern was bin ich im Moment tatsächlich? Okay. Und was macht mich aus? Die ändern sich natürlich auch immer wieder im Laufe des Lebens.
Absolut. Also,
und kommt ja auch darauf an, mit wem man zusammen ist oder nicht oder so, weil man hat ja auch manchmal Aufgaben, wo einem Wert zugeteilt wird, der gar nicht unbedingt der eigene ist. Daran scheitert dann auch oft die Beziehung, weil man was machen muss, was man eigentlich gar nicht sein will oder ist. Ja. Und das mache ich mit diesen Jugendlichen. Und jeder hat so ein Wort. Und aus diesem Wort entsteht ein Text.
Was kamen denn für Werte bei den Jugendlichen raus? Es ist ja die Sache, rauszufinden, was man für Werte hat. Das ist nicht einfach. Bei mir war es auch Teil der Therapie, diese Werte rauszufinden. Ich fand es hochspannend. Und dann geht es darum, wenn du möchtest, dass es dir besser geht in einer schlechten Situation, dass du deine Werte kennst und dann etwas machst, was deinen Werten entspricht. Richtig. Dass da keine Diskrepanz ist, wie möchte ich eigentlich sein, was ist mir eigentlich wichtig? Und dann vergleiche ich, bin ich es aber im echten Leben. Mhm. Und wenn da permanent eine Diskrepanz ist, kein Wunder, dass es dir nicht gut geht. Du musst es also in Übereinstimmung bringen. Ich liebe dieses Thema Werte. Und ich mache es ganz oft mit meinen Gästen. Und ich habe hier diese ganzen Werte aufgeschrieben. Ich hätte das mit dir gemacht. Toll. Sowieso. Yes. Aber du kennst deine Werte halt schon. Du musst dir überhaupt nichts wegstreichen. Mhm. Bewegung fand ich einen interessanten Wert, denn den hatte ich so noch nie gelesen.
Mhm. Bei den Jugendlichen war es hochspannend. Also bei einem Mädchen kam zum Beispiel Würde raus. Und aber ohne wirklich zu wissen, was es ist. Aber ihr Körper signalisiert ihr die ganze Zeit, darum geht's. Und jetzt arbeiten wir daran, was es ist für sie. Ne? Und dann, ja, oder bei einem anderen Jugendlichen, der gerade Abitur macht, war es Beständigkeit. Und das fand ich auch interessant, weil man ja, bei mir war es früher so, dass ich sage, ich muss raus in die Welt, raus aus Konstanz, raus aus diesem kleinen Ding, ja. Und bei ihm ist es eher so, dass ich glaube, und das ist repräsentativ für, glaube ich, sehr viele, dass die Welt so schnell wird, dass es wichtig ist zu wissen, wo sind die Säulen, auf die ich mich verlassen kann. Wo sind die alten Freundschaften? Wo ist die Kneipe am Eck, wo ich will, dass die bleibt? Ich möchte kurz zum Studieren weggehen, aber nur, um wieder zurückzukommen. Mit der Angst, ob sich vielleicht zu vieles verändert. Und das finde ich interessant. Und ich finde es toll, dass diese Jugendlichen uns das Vertrauen geben und dann auch später dem Publikum, sich so zu öffnen.
Ja. Du hast auch geschrieben, am Anfang habt ihr die Social-Media-Profile bei Facebook, bei Instagram.
Das habe ich mit einem anderen
Workshop. Ach, das war ein anderer
Workshop gemacht.
Okay, ja, gut. Und das gab eine Erkenntnis für die, oder?
Ja, dass man sagt, da ging es um Sein und in meinem Workshop Sein und Schein, wo es darum geht, irgendwie, da habe ich in einer Übung die Insta-Bilder oder Facebook-Profile und habe dann die Klasse, die sich ja sehr gut kennt, die Schulklasse, indem ich die beschrieben habe oder jemand anders die beschrieben hat, was sie da auf diesem Bild sehen, weil das derjenige bei Facebook postet oder diejenige, ob die sich selber erkannt haben. Also die haben sich so anders beschrieben und haben sich so anders dargestellt, dass die Mitschüler teilweise gar nicht erkannt haben, dass es um denjenigen geht. Und derjenige selbst dann auch nicht.
Und was haben die gemacht mit dieser Erkenntnis? Was gab es für Reaktionen darauf?
Naja, sie waren relativ erstaunt, aber es geht dann darum, dass ich glaube, dass die Jugendlichen schon sehr in diesem Performativen sind, dass sie sehr schnell eine Persönlichkeit ausbilden müssen, wo ihnen gar nicht die Zeit gegeben wird, die auch wirklich von innen zu füllen. Weil du musst hast 74 verschiedene Geschlechter zur Verfügung, wo du dir was aussuchen kannst. Wer ist denn nur heterosexuell und nichts dazu? Also du musst halt wahnsinnig viel Staffage, ja, um dich herum aufbauen. Oder du hast eben das Selbstbewusstsein zu sagen, mir ist das alles egal und ich bin so, wie ich bin. Und ob ihr mich jetzt in eure Peer Group lasst oder nicht, ist mir wurscht, ja. Und das ist, glaube ich, das meinte ich vorhin, das bedarf sehr viel Energie, da seinen Weg zu finden.
Hast du das Selbstbewusstsein mittlerweile, dass dir das alles egal ist?
Ja.
Okay, ja. Denn auch du hattest mal die Phase, oder war das scherzhaft gemeint, wo du gesagt hast, okay, ich bin einfach nur ein Cis-Mann, das ist in der heutigen Zeit nicht genug.
Nein, in dem Text arbeite ich mich ein bisschen Scherz, an der Wokeness ab, ja.
Ja, bei diesem Workshop um Schein und Sein, da gab es aber auch eine Übung und das war ganz bemerkenswert, da mussten sie dem Gegenüber positive Eigenschaften mitteilen. Mhm. Aber was für eine krasse Übung und vor allem was für krasse Reaktionen, oder?
Ja. Ist ein innerer Kreis von ein paar Leuten und ein äußerer Kreis, die drumherum sitzen. Und die außen sitzen, müssen dem Inneren 2 Minuten lang erzählen, wie sie ihn kennengelernt haben, was sie an ihm gut finden, was sie ihn am Schätzen wissen und positiv ihn beschreiben. Und der in der Mitte, im inneren Kreis darf nichts dazu sagen. Und dann geht nach 2 Minuten, geht der Stuhl weiter und dann geht man zum nächsten. Und man kriegt also dann 20 Minuten positives Feedback, ohne dass man was dafür getan hat. Oder in der Vergangenheit getan hat, nicht in dem Moment. Und diese Jugendlichen damals waren gerade in der Abitursphase, also in der Hochphase an Leistungsdruck. Und sie haben einfach 20 Minuten lang was Schönes über sich gehört und es war ein Tränenmeer, weil die das auch nicht mehr gewohnt waren, von wegen Liebe durch Leistung, nicht mehr gewohnt waren, positive Dinge über sich zu hören, ohne etwas dafür zu tun. Und eben das Gefühl haben die bekommen, dass sie einfach gut genug sind, wie sie sind. Das Schlimme war dann, sie sind dann zurück in die Schule, mussten dem Rektor erzählen, was sie alles während des Workshops mit mir gemacht haben. Und er hat sich darüber aufgeregt, hat gemeint, hättet ihr mal lieber was für die Schule getan, weil wenn ihr Probleme habt, dann geht zum Psychologen.
Okay.
Und da stinkt halt der Fisch vom Kopf.
Du hast auch über das Thema Heimat geschrieben. Mhm. Wann stellt man sich überhaupt die Frage, wo ist meine Heimat? Du hast dir die Frage gestellt? Also ernsthaft auch? Ich habe mir die Frage eigentlich so noch nie wirklich gestellt. Also ich hätte eine Antwort, aber mir, der ich wahrscheinlich relativ privilegiert bin, weil ich in geordneten Verhältnissen aufgewachsen bin, ich mag auch da, wo ich herkomme, auch wenn ich jetzt ganz woanders bin, aber mir hat sich das Problem nie gestellt. Ich weiß, bei Menschen, die ihr Zuhause verlieren, ist das natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Was ist Heimat? Das ist halt immer so eine wahnsinnig philosophische Frage. Aber wann stellt man sich die überhaupt?
Naja, die stellst du dir wahrscheinlich als 18-Jähriger, gerade wenn es wieder darum geht, ob du zur Bundeswehr gehen sollst oder nicht. Und oder vielleicht auch in einem wehrfähigen Alter bist und irgendwie die Welt irgendwie gefühlt gerade immer an einem Dritten Weltkrieg vorbei ratscht, ohne jetzt irgendwie groß zu pessimistisch sein zu wollen, aber wo es auch darum geht, wäre ich bereit, meine Heimat zu verteidigen. Ja. Und wenn, ist Deutschland meine Heimat und was ist es, was gibt's denn hier? Also was genau soll ich denn verteidigen? Was ist das? Meine Infrastruktur, die Steuern, die wir bezahlt haben, meine Sprache? Um was geht's denn? Warum? Also warum? Was genau? Und da muss man sich schon mal auseinandersetzen. Auch was Grenzen sind, ne? Also wenn ich jetzt gucke, was da in Amerika passiert ist mit dieser Eis, und wenn ich immer bedenke, dass Amerika ein paar Jahre uns voraus ist und hier auch schon wieder Sprüche geklopft werden, wo ich denke, so alter Schwede, dann sollte man sich schon auch mal über den Begriff Heimat nochmal Gedanken machen und auch über Grenzen und was Grenzen für mich bedeutet, bevor ich andere an den Grenzen abweise. Mhm. Und ja, das ist schon ein neues Narrativ und deswegen habe ich diesen Text geschrieben, ein neues Narrativ, das so durchs Land zieht und durch unsere Köpfe. Und ich bin seit einem Jahr mit diesem Programm und auch mit diesem Text unter anderem unterwegs und ich frage dann das Publikum, wärt ihr bereit, Deutschland zu verteidigen? Und das ändert sich jetzt echt krass schnell. Aha. Auch der Mut, darüber zu sprechen. Und ich habe auch immer ein Funkmikro auf dem Tisch und gehe unter Umständen auch ins Publikum und spreche da mit den Leuten. Und am Anfang waren es vereinzelte Ja's, die dann kamen. Ist ja auch mutig in so einem 400er Saal, wenn ich frage, wärt ihr bereit? Und dass dann wirklich einer sagt, ja. Mhm. Oder dann auch sagt, warum? Ja. Und so. Und es werden immer mehr. Aber es werden immer mehr, also es sind dann keine so, es waren auch teilweise so angeschickerte Damengruppen in Reihe 8, die dann sehr, ja klar, ja, super bereit, Deutschland zu verteidigen. Aber es sind jetzt auch so ganz so akademische Menschen, die dann da sitzen, ruhig und so kurz überlegen und dann immer vermehrt sagen, ja, weil man setzt sich anders wieder damit auseinander. Und ich werte das in keinster Weise. Ich finde es nur interessant, dass es da, dass irgendwas gärt in uns, dass wir uns wieder Gedanken machen müssen, wo wir 80 Jahre lang verschont waren.
Und vielleicht auch, weil wir sehen, wie die Menschen in der Ukraine sich mit dem Land identifizieren, ja, dass sie wirklich dafür kämpfen und an die Front gehen.
Ja, oder müssen, ne?
Also vor allem auch.
Manche machen es auch nicht freiwillig.
Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal so, von dieser Haltung meinem eigenen Land gegenüber sind wir noch relativ weit entfernt, weil halt alles so bequem war.
Und ich weiß auch nicht, ob das gut alles oder schlecht ist oder ob man das jetzt unbedingt braucht, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde es nur interessant und meine Conclusio ist eigentlich, dass Heimat am Schluss dann wahrscheinlich nur da ist, wo ich bei mir bin, ohne dass ich von irgendwoher irgendwo hin muss.
Ist Konstanz Heimat? Da kommst du her? Da wohnen deine Eltern noch?
Ja, also wenn ich Heimat mit Wahrnehmung vielleicht in Verbindung bringe, wo ich sage, wie riecht Konstanz? Wie was für eine Erinnerung habe ich? Wie fühlt sich Konstanz an? Und es ist aber so, dass es vielleicht, also die Heimat von früher ist vielleicht nur die Sehnsucht nach einer Zeit, in der man keine Verantwortung hatte, in der die Antworten andere gegeben haben für einen. Und vielleicht ist es diese Sehnsucht, dass wenn man an Weihnachten irgendwo hinfährt, dass man sich ein bisschen zu Hause, ein bisschen heimatlicher vorkommt. Vielleicht ist es eben die Sehnsucht nur nach diesem Ort, wo man loslassen kann.
Du wolltest raus, du musstest raus. Die Stadt war zu klein für dich. Dass deine Eltern zum Beispiel nie weg wollten von Konstanz. Mhm. Kannst du das heute verstehen?
Ich kann es aus ihrer Perspektive verstehen, weil sie beides auf ihre Art Flüchtlinge waren. Okay. Mein Opa hat sich mit 39 umgebracht. Mein Vater musste dann irgendwie relativ mit 14 schon für die Familie aufkommen. Und meine Mutter, habe ich ja erzählt, kam aus Spanien und war da irgendwie, hatte da auch eine harte Zeit, bis die irgendwie gesettelt waren. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Die sind aus der Franco-Herrschaft.
Dass sie geflüchtet ist vor Franco.
Und dass sie es da eben sehr schwer hatten. Und beide haben sich gefunden und waren im Grunde genommen nicht safe. Und haben, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß es nicht, ist immer blöd, über die so eine fremde Beziehung zu definieren. Aber ich glaube, die Parameter waren auch, dass sie sich gegenseitig in irgendeine Form von Sicherheit geben. Und dann muss man vielleicht auch nicht so raus und muss nicht so, sondern dann geht es darum, dass man in sich safe ist für sich. Ne?
Ja.
Freiheit bedeutet dann was anderes als für die Kinder von den Menschen. Aber ich glaube auch, weil du vorhin gesagt hast, mit dem Bewegung und mit dem sich entwickeln und so, ne? Ich glaube schon, dass die Kinder, ich glaube so an so eine Art Darwinismus, ich glaube auch, dass ich weiter bin als auf einer gewissen Ebene weiter bin als meine Eltern. Und dass meine Tochter zum Beispiel mit 22, die ist jetzt bald fertig mit dem Studium und so, dass die auch schon viel früher, viel weiter war als ich. Also, dass es da immer eine Weiterbewegung geben soll. Und deswegen, glaube ich, ist es, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man sagt, ich möchte alles so machen wie meine Eltern. Weil Stillstand ist tot.
Ja, genau, so heißt es ja. Wo kommt der Spruch eigentlich her? Keine Stillstand Ahnung. Ist der Tod.
Ja? Ja. Ist das so ein fester Begriff?
Ich glaube ja. Stillstand ist der Tod. Ich kenne das irgendwo her. Aber man weiß nie.
Ich glaube, der Drang zu wachsen ist schon sehr wichtig. Also ein Baum, der kein Wasser gibt, der wird es auch nicht mehr lang machen. Dem man kein Wasser gibt, wenn da nichts passiert, wenn da nichts wächst, dann wird es auch wahnsinnig langweilig.
Ja, alles bleibt anders. Das ist das Gute. Alles bleibt anders. Du bist einmal nach einem Bodensee wieder zurückgezogen für kurze Zeit.
Ganz kurz, es ging auch gleich daneben.
Ja. Okay, keine gute Idee. Du hast dich da, wirklich, ja. Nee. Was war dein Gefühl?
Ja, ich wollte da hin, wir haben da ein Kind gekriegt. Und dann dachte ich, dass es vielleicht schön ist, so in dieser behutsamen, und wir sind auch ins Paradies gezogen, der Stadtteil, der so heißt da, und auch zu Recht so heißt und so. Und dann, das ging aber nicht überein mit meiner Arbeitswelt und mit meinem Tempo. Und dann musste man wieder weg.
Man ist auch ein bisschen ab vom Schuss dann am Bodensee. Ne? Also wenn man ständig nach Berlin oder München oder so muss, man ist irgendwie auch ab vom Schuss. Es dauert ein bisschen, bis man da wegkommt.
Es ist ja auch so schön. Tatsächlich auch, also so eine Heimatstadt hat ja auch eine gewisse Energie. Ich bin da wahnsinnig gerne, aber wenn ich da wieder zurückziehe, ich glaube, das wäre wie wenn sich der Kreis, ich liebe es, wenn Kreise sich schließen, aber wie wenn dieser Kreis sich zu früh schließen würde. Ich glaube, da ist noch was drin.
Okay. Ich fand es ja sehr schön zu dem Thema Heimat und da wurdest du wahrscheinlich auch nochmal auf diesen Gedanken gebracht, was ist eigentlich Heimat? Hat ein kurdischer Taxifahrer ja was zu dir gesagt und ich fand es so schön. Der hat dir die Frage gestellt, wo möchten Sie beerdigt werden? Wie kam es zu dieser Frage?
Der war vorher bei einer urologischen Untersuchung und hat aus sprachlichen Gründen die Diagnose des Arztes falsch verstanden. Und der dachte, er hätte einen Tumor und der hätte jetzt was Schlimmes und muss bald sterben. Und dann hat er sich gefragt, wo er beerdigt werden würde. Und er fährt halt seit 40 Jahren durch Berlin und er kennt jede Einbahnstraße und jeden kleinen Winkel dieser kleinen Stadt, kann sich aber dennoch nicht vorstellen, in Berlin seine letzte Ruhe zu finden. Und aber allein ihn in die Türkei zurückzuführen, wo er herkommt, das wäre. Und die Kurden haben eben keine Heimat.
Keine Heimat.
Mit
kein
40
Land.
Millionen Menschen keinen eigenen Ort, ja. Und da habe ich, das war so ein bisschen einer der Auslöser, warum ich darüber nachgedacht habe.
Krass, für den ist das echt eine große Frage, schon zu diesen Zeiten. Ne?
Was ich aber auch spannend finde, ist, dass Heimat, was ich dann gelesen habe, was ich auch schreibe, Heimat in irgendeinem psychologischen Text gelesen habe, in einer Fachzeitschrift, dass Heimat eigentlich oder dieses Heimatgefühl nichts weiter ist als ein Entgrammengewirr im Hirn. Also dass es nur einer neuronalen Struktur zugrunde liegt, weil wenn durch eine Demenz zum Beispiel diese neuronale Struktur, wenn die Engramme sich auflösen, dann lässt auch diese Sehnsucht nach einer Heimat nach. Und deswegen ist Heimat eigentlich nichts weiter als ein Gedanke. Und der Gedanke wird eben zu einem Gefühl und Gefühle werden zur Handlung. Und die Handlung lässt einen eben jede Weihnachten an einen Ort zurückkehren, den man etwas heimatlicher nennt.
Weißt du, wo du begraben werden möchtest? Irgendwann?
Tatsächlich.
In der fernen Zukunft?
Tatsächlich nicht. Nee. Okay. Aber es ist auch etwas, was mich tatsächlich auch immer wieder beschäftigt. Also nicht nur jeden Abend auf der Bühne, wenn ich die Geschichte, an den Abenden, an denen ich die Geschichte erzähle. Aber ich schreibe ja prinzipiell nur über Dinge, die mich beschäftigen. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, über Themen zu schreiben, mit denen ich innerlich abgeschlossen hätte.
Du bist Autor. Ich mache mit dir eine kurze Autorvervollständigung. Vervollständige einfach spontan folgende Sätze. Und der erste Satz ergibt sich gleich schon aus etwas, was du gerade gesagt hast. Der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist.
Oh, da gibt's viele. Also Weihrauch.
Weihrauch, ja klar, Weihrauch.
Mein Onkel war Pfarrer und ich bin viel im Gemeindehaus groß geworden. Weihrauch, tatsächlich aber auch, wenn der auf dem Bodensee, wenn da viel Sonne drauf kommt und dieser leichte Gestank der Algen im Sommer, das ist was, badischer Wein, ein Kerner, der riecht in meiner Hand, also Sonnencreme ist auch ein heimatlicher Duft vom Bodensee natürlich.
Ja. Echt, ihr habt schon damals viel Sonnencreme aufgetragen?
Nee, relativ wenig, ehrlich
gesagt. Oder die Sonnencreme von anderen Menschen.
Nee, Sonnencreme gab es, also damals in den 80er Jahren, da gab es ja eher die Phasen, wo man dann irgendwie sich die Haut vom Sonnenbrand runtergerissen hat, ja, und unangeschnallt auf dem Rücksitz der Eltern nach Italien gurkte und keiner hat sich drum gekümmert und die Fenster durften nicht aufgemacht werden, auch wenn die vorne geraucht haben, weil es könnte ja ziehen im Auto. Da war die Welt noch eine andere. Von denen früher war alles besser.
Aber das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Oder auch in den Büros wurde einfach noch geraucht. Das wurde weißt du, wir werden zusammen in einem Büro sitzen. Eventuell würden wir dieses Gespräch jetzt machen und einer von uns würde rauchen.
Natürlich.
Ist absurd,
wir es früher
ne?
auch gemacht haben.
Heute, ja, haben wir gemacht. Okay, das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel.
Die Klappe. Die Klappe beim Drehen.
Ach, die
ja, die Klappe, ne?
Interessant,
also ist natürlich,
ja.
Genau.
Und sie wird auch heute noch geschlagen.
Sie und sehr oft.
Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann?
Ich finde es nicht schlimm. Also ich bin nicht mehr so einer, der sich so aufregt im Auto. Ganz im Gegenteil, wenn ich merke, dass ich, also ich fahre ja wirklich extrem, seit der Pandemie fliege ich nicht mehr. Innerdeutsch vor allem nicht, so oder so nicht mehr. Ich fahre aber auch nicht so gern Zug.
Und warum?
Erstens kann ich mich nicht drauf verlassen, dass er pünktlich ankommt. Zweitens wohne ich auch so, dass ich so viel Zug fahren müsste, bis ich mal zu Hause bin. Und ich bin sehr schnell gern weg. Und ich fahre auch immer alleine ans Set, weil ich nicht auf Kollegen warten will und so. Also ich fahre locker 50.000 Kilometer im Jahr. Und habe da schon eine dicke Haut bekommen. Und wenn sich Leute über mich aufregen, dann lächle ich immer ihnen wahnsinnig gern zu. Also ich freue mich sogar mittlerweile, wenn Leute sich über mich aufregen, um den einfach den Wind aus den Segeln wieder nehmen zu können.
Krass, einmal um die Welt und ein bisschen mehr noch, ne? Hammer.
Ja,
irre.
Viel Zeit,
ja. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Oh, nice. Ich mag, also ich finde Tattoos extrem schwierig. Ich hätte auch ein Problem damit, also mit jemanden kennenzulernen, jemanden zusammen zu sein. Ich war also ein Tattoo-Träger, da müsste ich mich schon sehr dran gewöhnen, weil ich nicht verstehen kann, wie man aus einem Moment heraus oder selbst aus einer Phase heraus seinen Körper so permanent, also vielleicht bin ich vielleicht bin ich auch zu unstetig dafür. Aber ich mag, wenn dann Tattoos so ganz feine Striche und Worte, die ganz fein geschrieben sind, so in Handschrift, das fände ich schön.
Okay, welches Wort?
Liebe, natürlich.
Okay, natürlich Liebe. Oder Mord, Mord, Nord.
Nein, auf gar keinen Fall.
Du hast wie lange bist du Kommissar jetzt? 25 Jahre? 17?
Also 17 auf Sylt schon alleine, oder? Zum ersten Mal 2001, glaube ich, ja. 25 Jahre.
Ja, du hast geschrieben, durchschnittlich 3 Mordfälle pro Jahr. Und eine Erfolgsquote von 100%.
So.
Damit kann man doch leben. Ja. Wobei das Interessante ist, du bist, und ich freue mich immer, wenn ich gleichgesinnte Menschen treffe, du bist nicht mal Krimi-Fan.
Nee.
Mich langweilen Krimis auch. Klar, es gibt auch tolle Tatorte und so, überhaupt gar keine Frage. Aber nein.
Es ist paradox, dass ich einen Großteil meines Lebens damit verbringe, Dinge zu tun, die ich mir selber nicht angucken würde. Also, aber mir geht's. Also
und du hast auch keinen Fernseher, ne?
Ich habe auch keinen Fernseher.
Also es gibt mittlerweile braucht man ja auch keinen mehr. Mittlerweile guckst du halt auf dem Laptop.
So, aber ich gucke auch relativ wenig, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass wir so vielen Leuten mit denen, was ich mache, Freude bereiten. Das schon. Mhm. Also ich finde das super. Und ich liebe es auch zu spielen und die Zeit mit diesen Kollegen zu verbringen. Nur das Endergebnis ist was mich jetzt am ganzen Prozess am wenigsten interessiert.
Es hat durchaus etwas für sich, wenn man auch Brutalität von sich fernhält. Das gilt sowohl für die Schlagzeilen der Nachrichten tagsüber als aber auch für diese Verbrechen, und da geht's ja manchmal ganz schön zur Sache, die in Fernsehserien gezeigt werden. Auch das ist für dich ein Teil der Selbstfürsorge, oder? Bist du gut in Selbstfürsorge?
Nee, bin ich nicht.
Ach, bist du nicht?
Nee, ich kann gut drüber, wie gesagt, ich schreibe nur über Dinge, die, an denen ich hadere, mit denen ich hadere oder an denen ich arbeite.
Also du scheiterst dich eigentlich nach oben. Oder ja, so in deinem gut, Leben? Ja, du scheiterst dich nach oben.
Das muss ich auch schreiben, ja, gut. Musst du in irgendeinem Buch wiederfinden. Ja, total. Das würde ich 100% unterschreiben. Also wenn ich allein an meine Finanzdebakel, ich habe, glaube ich, jeden finanziellen Fehler gemacht, mehrfach, den man hat machen können, hätte machen können, um zu lernen, wie es eigentlich am einfachsten geht, wie ich es eigentlich von Anfang an hätte machen sollen. Aber
reden wir von investieren, Geld investieren?
Zum Beispiel, ja, genau.
Okay.
Ja, ja.
Aktien?
Ja, ja, auch alles von vorne.
Was ist mit diesen sicheren Aktien, mit den Dings da?
Wollen wir jetzt darüber sprechen?
Das war jetzt ein Beispiel
von Scheitern oder so, aber ich würde auch partout, also bestimmt keine Tipps geben hier, also ich als Letzter. Aber
Leider, ich wollte nur fragen, ob auch ETFs bei dir schiefgegangen sind.
Nein.
Denn das ist ja so eine sichere Nummer eigentlich.
Wie gesagt, ich will da nicht haftbar gemacht werden. Aber es ist, wie war die Frage?
Es ging ursprünglich mal um die Selbstfürsorge, auf jeden Fall.
Ach genau, dass ich eben nicht gut bin in Selbstfürsorge, obwohl ich so viele Dinge weiß, was mir gut täte oder so. Ne? Also ich weiß nicht warum. Ich weiß natürlich, dass es gut wäre, mal mit 50 mit Sport anzufangen und vielleicht irgendwie jetzt, ich liebe Wein, aber der muss ja auch nicht immer sein. Ne? Und
also gesund ist er nicht, ne?
So, und auch mit dem zu vielen Arbeiten, da müsste man auch aufpassen, wenn dann auch viele Leute zu dir sagen, pass mal auf dich auf, dann scheint man ja Signale auszusondern, die Leute in Fürsorge dazu bewegen. Aber es braucht vielleicht dann wiederum ein Scheitern und wiederum ein Tal, um vielleicht aus Wissen spüren zu machen. Es ist, ich weiß nicht, die Leute, die Therapie machen oder mal vielleicht sogar mal eine Analyse gemacht haben, wie ich auch, da redet man ja ganz viel über Dinge, ne? Ich bin so, ich fühle dies, ich fühle das.
Und ist das die Psychoanalyse, wo man einfach, wo der Therapeut einfach nur still gegenüber sitzt und du sollst einfach irgendwann anfangen zu sprechen und du wirst nichts gefragt? Boah, da das höre ich immer nur, wie nervig das ist von anderen.
Und dann gibt es aber den Moment, wo du dauernd erzählst, das und das und das ist los, das und das und das ist los. Und du erzählst diese Geschichte, die du ja selber erzählst, hunderte Male. Und irgendwann gibt es aber diesen Klicktag, wo du das, was du gesagt hast und was du schon längst begriffen hast, was dann endlich eine Etage tiefer rückt. Und dann ist es in deinem System drin, wirklich drin. Und erst dann kannst du es verändern.
Ja. Das passiert bei der Analyse dann?
Nee, das passiert manchmal im Leben. Also manchmal erzählt man ja so, ich müsste dies, ich müsste das. Ich müsste mal mit dem Rauchen, also ich rauche nicht mehr, aber ich müsste mit dem Rauchen aufhören, man weiß es. Und irgendwann ist dieser Moment, wo man sagt, jetzt tue ich es, jetzt muss ich es, jetzt ist es da. Oder eigentlich liebe ich meinen Freund nicht mehr. Eigentlich müsste ich mich von dem trennen. Und irgendwann ist dieser Punkt da. Und es muss gar nicht ein großes Ereignis sein, sondern irgendwann rückt es tatsächlich ins System, dass jetzt der Moment ist, wo es sein muss.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Richtig.
Ich mag das auch gar nicht, wenn Leute sagen, ich müsste eigentlich das machen. Jedes Mal weiß man von außen, es bringt nichts, solange du es, wenn du das jahrelang oder wochenlang einfach nur sagst, ja, ich müsste mal das und das. Fucking hell, mach es endlich. Das bringt dich weiter.
Aber es hat halt auch was mit Rahmen und mit Angst und mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun. Ne? Und auch immer die Angst, das Gute zu verlassen, um das Großartige eventuell zu erreichen. Der hat John Rockefeller gesagt, gebe das Gute auf, um das Großartige zu erreichen.
Ja,
da muss man aber auch den Mut zu haben.
Ja. Ja, ich liebe das Zitat von Sigmund Freud, das du auch aufgeschrieben hast. Bevor du dir selbst Depressionen oder ein geringes Selbstwertgefühl diagnostizierst, stelle erst aber sicher, dass du nicht komplett von Arschlöchern umgeben bist. Ja. Aber ohne Witz, ich glaube, dass dieser Satz, der ist so anwendbar für uns alle. Ja. Also den müsste man permanent parat haben.
Ja, beziehungsweise allein das Wissen, dass du für dich der Wichtigste sein musst. Weil du keinem anderen dienen kannst und für niemandem was tun kannst, wenn du dich nicht an erster Stelle siehst.
Zum Abschluss noch eine Bemerkung, also keine Bemerkung, eine Beobachtung. Ich fand es ganz interessant, als du über dein Kommissar-Dasein gesprochen hast, dass es am Tatort auch einen Ohrenabdruck wirklich gibt. Mhm. Ist ja nicht erfunden, oder?
Nee.
Also wenn eine Leiche irgendwie so links
Irgendwo nee, oder ein Täter vor allem. Also ach, wenn du okay. Wenn der Täter irgendwie sein, um zu hören, ob jemand im Haus ist, sein Ohr an die Glasscheibe drückt, das ist, also ein Ohrenabdruck, da machen sie in dieser Forensik, machen sie da Luftsprünge. Das ist genauso individuell wie ein Fingerabdruck.
Ja. Krass. Und du hast einen besonderen Fokus auf Ohren. Wo kommt das her?
In einem Text, ja. Weil ich sehr, sehr kleine Ohren habe.
Aber hast du wirklich so kleine ich Ohren? Habe sehr kleine aber was ist das Schlimme an kleinen Ohren?
Gar nichts.
Ach so.
Sag ich doch auch gar
nicht. Ich weiß, ich habe es gewertet gleich. Ich habe erst gedacht, das würde bedeuten, du denkst, dass du zu kleine Ohren
nein,
hast.
Nein, also wir haben ja sehr Deep Talk gemacht und das ist natürlich ein Buch, da geht es schon um was, aber es ist gleichzeitig auch angereichert durch die Illustration von Krieg und Freitag richtig. Mit seinen Strichmännchen. Es geht auch schon darum, immer wie in allem, was ich tue, der Versuch, unterhaltend zu berühren. Und gerade wenn ich über Stress spreche oder wie man arbeiten sollte oder eben auch über Zweifel am Leben und überhaupt, dann entstehen wahnsinnig schöne Gespräche. Und das liebe ich so sehr. Und deswegen möchte ich das auch weitermachen, weil ich das Gefühl habe, ohne den Krimi jetzt zum Beispiel abzuwerten, aber sowas hat eine längere Halbwertszeit als 90 Minuten Film. Und ich finde, ab einem gewissen Alter, oder mir geht es zumindest so, muss ich auch mal drüber nachdenken, was will ich eigentlich mit meinem Potenzial noch machen? Mit Jugendlichen arbeiten, solche Wertearbeit machen, aber eben noch machen. Und ich glaube, dass eine größere Erinnerung entstehen kann in dieser Arbeit als jetzt zum Beispiel durch den Film. Aber ich finde Film auch super, super wichtig. Ich weiß gerade noch, weil du vorhin über die Pandemie gesprochen hast, in der Phase habe ich mich auch gefragt, ist mein Beruf eigentlich systemrelevant? Und ich habe kurz davor, da wurde ich eben 40 und habe ich gedacht, Mensch, jetzt beschäftigst du dich schon so viel und das ist doch alles Quatsch und so und das sendet sich weg und keiner erinnert sich dran und so und Götz-George ist damals gestorben, einer meiner größten Idole und 3 Jahre später habe ich mit der Kostümbildnerin über Götz-George gesprochen und sie fragte mich dann, wer ist denn das? Und da dachte ich so, krass, also du bist immer ersetzbar und kannst mit deinem Potenzial nicht was anderes machen. Und dann kam die Pandemie und wir hatten ja in der Pandemie als Film- und Fernsehschauspieler die wir keinen Zuschauer brauchten, hatten wir eine Hochphase. Ich hatte wahnsinnig viel Arbeit in der Pandemie, weil es war der Bedarf da und wir konnten arbeiten. Wir hatten zwar immer 5 Stäbchen in der Nase jeden Tag beim Testen, aber wir konnten schlussendlich arbeiten. Und ich hatte dann da schon das Gefühl, dass es wichtig ist, dass es uns gibt, weil wir diesen Menschen in dieser Phase, aber auch jetzt in der geopolitischen Wahnsinn, in dem wir leben, 1,5 Stunden eine Auszeit geben können und sie zum Lachen bringen können. Und das ist durchaus systemrelevant ist.
Oliver, ich wünsche dir, also bis zu unserer nächsten Begegnung auf jeden Fall, eine gute Zeit für die zweite Hälfte deines Lebens, ja. Die du ja noch hast, hoffentlich. Ja. Und ich möchte aber noch enden wirklich mit dem Ende aus deinem Buch. Denn was für ein kluger Satz, den dein Filmfahrer Tünay zu dir gesagt hat, dort am Set. Wann war das? Wie lange ist das her?
Das war einer der letzten, also vielleicht ein Jahr oder so.
Okay, alles klar.
Ja, das ist ist wirklich ein toller Typ. Ich hatte mir auch gerade, vorgestern hat er mich zum letzten Mal gefahren, weil wir gerade wieder abgedreht haben. Da hat er auch, hat er gesagt, darf ich noch aussteigen und dich umarmen? Und dann habe ich gesagt, natürlich. Und dann kam er und hat mich umarmt und hat gesagt, pass auf dich auf. Und das hat mich sehr berührt und das ist so ein, ja, ist ein Türke und so und lebt es auch und steht da und findet es auch super und so und der alles, was ihm begegnet, vergleicht er auch so ein bisschen, ist Automechaniker natürlich und Mechatroniker und vergleicht alles so im Leben auch mit der Funktionsweise seines Autos. Er meinte dann irgendwie so, weil ich auch eben viel mit ihm privat rede und so und auch über Probleme rede, weil wir kennen uns seit vielen Jahren. Und dann sagt er, hey Olli, hör mal auf, immer nach hinten zu gucken, ja, in die Vergangenheit. Du musst nach vorne gucken, immer nach vorne, immer nach vorne. Und deswegen ist mein Rückspiegel so klein und meine Frontscheibe so groß. Und das ist wunderbar. Und damit ende ich auch meinen Abend. Und es gibt 10 Applaus und manchmal auch den größten Applaus des ganzen Abends, wo ich tausende Weisheiten von mir gegeben hat. Aber Tünay schießt einfach den Vogel ab. Und ja, darum geht's.
Taxifahrer haben so große Weisheiten in sich.
Ja.
Ich hatte mein ganzes Buch mit Weisheiten von New Yorker Taxifahrern. Das habe ich dann allerdings Sascha Stanisic geschenkt. Mhm. Der wollte irgendwas damit für sein nächstes Buch machen. Okay. Seitdem habe ich das Buch nicht mehr. Oliver, danke dir für diese Begegnung.
Ich danke dir.
Es war mal wieder sehr schön, mit dir einzutauchen. Mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen amüsanter. Es war auf jeden Fall wieder bunt. All das, was ja auch dein Schreiben ausmacht. Dann danke dir für heute und bis bald wieder.
Bis bald, vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willkommen bei Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem ich, Caro Matzko,
und ich, Frank Seibert,
abwechselnd junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee.
Wir sprechen über ihre spannende Forschung. Zum Beispiel, wie das Gehirn unser Essverhalten steuert.
Bis hin zur Frage, wie viel Sternenstaub in uns steckt.
Und bei jedem Thema tauchen wir tief ein. Zu jedem Schwerpunkt gibt's mehrere Folgen.
Wir sprechen in unserer ersten Staffel über die ganz großen Themen. Über gute Ernährung, das Weltall und natürlich über künstliche Intelligenz. Es geht aber auch um Persönliches. Wir geben euch spannende Einblicke vom Berufsalltag als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie war ihr Weg in die Forschung? Was begeistert sie daran? Und was sind die größten Herausforderungen?
Science Tea Time. Spannende und inspirierende Gespräche über das ruhmreiche Leben oder das knallharte Überleben in der Forschung.
Ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Also schnappt euch eure Lieblingstasse und macht es euch gemütlich. Science Tea Time. Wissenschaft auf eine Tasse Tee.
Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.